Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ahoi, hoi, liebe Serienjunkies da draußen und willkommen zu einer neuen Podcast-Besprechung, diesmal Loki. Ich bin Adam und mit mir im Abstandsstudio befindet sich heute...
Moin Moin, Hannah hier.
Wir haben uns die neue Disney Plus Serie vom Marvel Cinematic Universe angeschaut, deren Titel lautet Glorious Purpose, auf Deutsch glorreiches Ansinnen. Das ist ein Satz, den Loki ganz schön oft sagt, glaube ich, in seinen bisherigen Auftritten, und wollen sie besprechen heute. Wir fragen uns dabei natürlich... Lohnt es sich, Loki anzuschauen, und vielleicht auch ein bisschen, wie schneidet sie denn im Vergleich zu den anderen beiden großen Marvel-Starts bisher ab? Nicht wahr, Hannah?
Ich bin sehr gespannt auf deine Meinung. Wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, deswegen, ich bin wirklich, ich sitze hier am Rande meines Sitzes.
Aha, okay. Natürlich könnt ihr die ausführliche, und ich meine ausführliche Review zu Loki bei serienjunkies.de nachlesen. Meine The Falcon and the Winter Soldier Reviews waren auch immer sehr lang. Da tut mir unser Lektor Sebo manchmal leid, wenn ich dann so sehe, 14.000 Zeichen oder so mit irgendwelchen komischen Mutmaßungen und Nerdereien. Aber so ist es nun mal bei Marvel. Irgendwie wecken diese Serien bei mir so ein bisschen die Lust, die Schreiblust auch teilweise, und mich darüber auszulassen. Also bisher habe ich die ja auch alle mit Reviews begleitet, außer jetzt MODOK, aber MODOK ist ja auch keine richtige MCU-Serie. Aber diese Disney Plus Realserien, die begleite ich erstmal alle mit wöchentlichen Reviews. Und diesmal ist es ja auch ein bisschen anders, denn die Serie läuft immer mittwochs statt freitags. Das ist ja so ein bisschen so ein trickreiches Ding bei Loki, weil wahrscheinlich Wednesday ist so ein bisschen... weiß ich nicht, aber der Donnerstag kommt halt vor danach, und der Donnerstag ist ja der Tag von Thor oder von Wotan oder von Odin, und deswegen hat man wahrscheinlich den Mittwoch genommen, damit man dem Ganzen ein bisschen zuvorkommt. Und natürlich auch, weil man am Freitag ein paar andere Eigenproduktionen hat und so Loki vielleicht in der Mitte der Woche ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schenken kann.
Okay, interessant. Habe ich mir gar keine Gedanken gemacht. Aber welche Originalserien haben Sie denn momentan am Freitag? Weil ich mich schon wunderte, warum es nicht am üblichen großen Freitag rausgeballert wurde.
Ja, es lief noch Big Shot oder läuft noch Big Shot mit Stamos. Mighty Ducks lief eine ganze Weile noch am Freitag. Jetzt bald am 2. Juli startet die neue Serie Monster bei der Arbeit, die Monster-AG-Serie. Und wir haben Star Wars The Bad Batch, was immer freitags kommt. Also man hat schon so ein paar Sachen bei Disney Plus gerade. Und dazu natürlich noch sowas wie Rebel oder so. Diese Importe und MODOK läuft auch. Und A Teacher, da zeigen sie ja manches noch, was sie aus den USA importieren. Am Freitag auch mit neuen Folgen jeweils wöchentlich.
Ich fand auch ganz interessant, bei Twitter hatte ich gesehen, dass Loki Wednesdays, glaube ich, auch trendete, ne?
Ja, auf jeden Fall. Das ist ja immer so ein Ding. Die haben ja auch, glaube ich, so eigene kleine Twitter-Icons für die Serien da am Start.
Ich finde es aber ganz gut, ehrlich gesagt. Also ich gucke jetzt die anderen von dir genannten Serien freitags nicht, deswegen wunderte ich mich eher. Aber ich finde es eigentlich ganz gut, dass jetzt Disney doch auf jeden Fall mehr rausballert und da jetzt auch ein bisschen einen Mix unter der Woche testet vielleicht.
Man muss es natürlich auch nicht machen, aber Donnerstag und Freitag sind ja auch die Netflix- und Amazon-Tage, und Netflix hat ja auch oft genug am Freitag dann irgendwie eine ganze Staffel, die sie rausballern. Vielleicht hast du da auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, wenn du dann alleine am Mittwoch die Folge rausbringst, anstatt dass du irgendwo im Netflix-Gewusel untergehst. Vielleicht noch zu den Randbedingungen dieser ganzen Sache. 6 Folgen wird es wieder geben. Das hat sich so eingegroovt bei den ernsteren Marvel-Serien, wenn man sie denn so nennen kann. WandaVision hat ja noch diesen Sitcom-Aspekt, aber Falcon and the Winter Soldier hat auch 6. Ich glaube, sowas wie Moon Knight wird auch eher 6 haben. She-Hulk soll wohl 10 haben. Und 6 ist dann eher so, wenn es einstündige bzw. 40 bis 50 Minuten sind, und 10 sind dann so, wenn es Halbstünder sind. Ich habe geguckt, die Credits liefen nach 45 Minuten. Wir haben ja wieder die üblichen langen Disney-Credits hier in der Serie. Und als Verantwortlicher dahinter steckt Michael Waldron, der als Creator genannt wird. Interessanterweise benutzt Disney Plus und Marvel benutzen nicht das Wort Showrunner, sondern immer irgendwie Head Author oder sowas. Und den Michael Waldron kennt man durch seine Werke oder Mitarbeit an Rick and Morty. Er wird auch bei der Wrestling-Serie Heels von Stars und Stars Play mitmischen. Und interessanterweise ist er auch der Autor von oder einer der Autoren von Doctor Strange in the Multiverse of Madness, wo er dann auch ein Wiedersehen mit Wanda Maximoff, unserer WandaVision-Hauptdarstellerin Elizabeth Olsen, passieren wird.
Ich habe auch geschaut, wie lang die Abspende sind. Das war das Erste, was ich, glaube ich, geschaut hatte. Und ich fand es gut, dass die nicht ganz so lang sind. Du hattest es ja schon erwähnt. Ich glaube, weil WandaVision oder so, die waren ja teilweise 7 bis 9 Minuten lang.
Mhm, ja.
Und da finde ich jetzt die 5, ich glaube, es sind knapp 5 nur, finde ich okay. Ich glaube, sie haben auch selber festgestellt, dass es vielleicht ein Tick zu viel war, des Guten.
Ja, kann man mal machen.
wie bei hier, wie ist das mal die deutsche Serie, You're Wanted. Da hatten wir, glaube ich, auch irgendwie so 7, 8 Minuten
Abspende. Stimmt. Das war extrem. Wo haben wir Loki bisher gesehen? Natürlich in den 3 bisherigen Thor-Filmen. Es heißt, dass er nicht in Thor Love and Thunder mit dabei sein wird, weil ich glaube auch, er wurde nie in Australien gesichtet und so und hatte ja auch mit Loki vielleicht mehr zu tun und womöglich mit anderen Projekten. Der ist ja auch ein vielbeschäftigter Mann, der gute Tom Hiddleston. Und er war in den Avengers-Filmen The Avengers, Avengers Infinity War und Avengers Endgame zu sehen. Jo, soviel zum Vorgeplänkel, ganz grob. Das waren so diese Sachen. Was muss man zur Serie wissen? Sie setzt an nach Infinity War und Endgame. Und das ist ja dann so auch die Besonderheit der Serie. Denn, Spoiler zu den beiden Filmen, das müsst ihr einfach jetzt wissen. Und das ist halt einfach so, weil daran setzt das Ganze an. In Infinity War wurde Loki von Thanos umgebracht. Er wurde ja vorher auch schon öfter mal umgebracht, aber diesmal wohl erstmal endgültig, sagen wir mal so. Und in Endgame hatte er dann aber noch mal einen Auftritt bei der Zeitreise, von dem Zeitreise heißt der Avengers, ins Jahr 2012 zur Schlacht von New York. Und dort nutzte er das allgemeine Chaos, was die Avengers ausgelöst hatten, um den Tesseract zu stehlen und sich damit davon zu machen. Und nun setzt diese Serie hier ein. Wir erfahren direkt, wohin es Loki verschlagen hat. Er trifft auf die sogenannte Time Variance Authority, die sich um Zeitverbrechen handeln und um die Instandhaltung der sogenannten Sacred Timeline, im Deutschen wahrer Zeitstrahl. Geschaffen wurde das Ganze von den Timekeepers und die schauen dann halt, dass niemand irgendwie ganz grobe Verstöße gegen den Lauf des Multiversums macht. Und Loki soll jetzt, weil er das Artefakt gestohlen hat, der Prozess gemacht werden. Gleichzeitig geht ein Mörder herum und nun ist die Frage, wird Loki dafür bestraft oder kann er vielleicht sogar helfen, diesen Mörder zu fassen?
Vielleicht kurze Klammer dazu für Leute, die jetzt nicht so tief drin sind wie du. Ich habe ja auch alle Filme gesehen, aber meist nur einmal, auch wie gesagt schon ein bisschen her. Ich finde, man muss nicht unbedingt jetzt so alle Marvel-Filme gesehen haben, oder? Also ich glaube, es reicht auch so. Ich kenne ja auch so ein paar Leute, die nur so die ersten gesehen haben und Loki immer wahnsinnig gut fanden und vielleicht am Ende jetzt gar nicht so tief drin waren. Ich würde sagen, dass die es auch gucken können, denn wir sehen ja auch am Anfang gleich diese Einführungsszene, wie er da verschwindet aus dem ganzen Chaos von, was ist das, Avengers. Ich finde, da kommt man eigentlich ganz gut rein, würde ich behaupten.
Ich würde sagen, Thor sollte man vielleicht gesehen haben, den ein oder anderen Avenger-Film, und dann sollte man es eigentlich auch verstehen können. Natürlich ist es wie immer bei Marvel, je mehr du gesehen hast, desto mehr nimmst du vielleicht daraus auch mit für dich selber und desto mehr Anspielungen siehst du dann. Aber ich glaube, auch Loki-Fans müssen halt nicht das komplette MCU drauf und runter beten können, um hier ihren Spaß zu haben.
Kennst du denn eigentlich sehr viele Comics von Loki?
Ja, also klar, ich habe relativ viele Thor-Runs gelesen seit den 90ern. Und da ist er ja auch immer wieder drin. Und er hatte auch mittlerweile viele eigene Miniserien so, weil in den Comic-Bereich ist er ja auch relativ beliebt geworden. Wahrscheinlich auch mehr noch durch das MCU. Aber er hatte dann auch Rollen in Serien wie Young Avengers und irgendwann hat er auch in Doctor Strange eine Rolle gespielt, weil er irgendwie zum Sorcerer Supreme wurde in dem Run von Danny Coates, glaube ich, oder kurzzeitig, oder zumindest hat er so getan, als wäre er es geworden. Wir haben Loki dann auch noch als Frau gesehen, als Teenager, da gab es relativ viel und man benutzt ihn halt sehr gerne und wo Thor ist, ist meistens auch Loki irgendwie nicht weit.
Ich finde ja auch, was man auch erwähnen kann für Leute, die jetzt vielleicht nicht so tief drin sind, ist, dass Owen Wilson ja auch mitspielt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich irgendwie gefreut, ihn wiederzusehen.
Ja, er passt da auch tatsächlich relativ gut so als Sparringspartner von Tom Hiddleston rein, finde ich. Das sieht man in der ersten Folge ziemlich gut, weil Loki und Hiddleston sind ja Leute, die es zu schnattern lieben. Und da passt die Rolle von Mobius, M. Mobius, wie Wilsons Figur heißt, relativ gut rein. Und er kann ihm halt auch Paroli bieten. Das hat mir sehr gut gefallen, wie das gelöst wurde. Nun muss man natürlich auch sehen, wie sich das so entwickelt in den weiteren Folgen. Aber er ist ja so ein bisschen so ein Detective. Er scheint relativ ranghoch zu sein bei der TVA da. Und ist aber auch ein bisschen mit seinem Latein am Ende, dass er nicht so ganz weiß, wer denn der, oder vielleicht weiß er es schon, aber dass er halt keine Spur zum Mörder findet, der da rumgeht.
Ich fand auch ganz sympathisch, also wie gesagt, Owen Wilson, ich glaube, der hatte ja auch sehr viel so private Probleme, ne? Also ich glaube, das ist ja auch offiziell bekannt. Ich fand auch, wie du sagtest, er passte super mit rein. Ich mag auch die Art, wie er spielt. Ich fand auch ganz cool, dass er so der typische Bürokrat ist, ne? Mit so einem kleinen Bäuchlein und so ein bisschen, ne, zu kurzen Schlips. Also das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Ich würde behaupten, dass diese Chemie zwischen beiden noch nicht so 100% angekommen ist im Piloten. Ich fand, da war noch ein bisschen Luft nach oben, aber ich freue mich auf jeden Fall darauf, denn ich schätze mal, das wird ja auch so ein bisschen im Zentrum stehen der Staffel.
Hat er eigentlich Wow gesagt irgendwann in der Folge? Wahrscheinlich nicht, oder? Das ist doch so dieses typische Wilson-Ding. Da gibt es auch so einen Supercut, wo von Star Wars, wo statt dem Lichtschwertgeräusch so ein Wow gemacht wird. Kennst du
Ich
das?
kenne es nicht, aber es gibt so eine Szene, wo ich auch dachte, das ist so ein Classic Wilson von der Gestik her. Da steht er irgendwie und sagt so, dass doch Loki so viel reden würde, ne? Und dann macht er so die Hand, die Finger so zusammen, weißt du? Und macht immer so ein oder irgendwie, ich weiß nicht, ob er Chat oder es, irgendwie Talk oder irgendwas macht. Aber das fand ich sehr, sehr schön. Also wie gesagt, ich freue mich riesig, ihn wiederzusehen. Ich habe den irgendwie ein bisschen vermisst, muss ich gestehen.
Ja, und ich glaube, ihm, er hatte auch in einem Interview im Vorfeld mal gesagt, dass ihm der Charakter-Arc von seiner Figur erzählt wurde und der ihn dann überzeugt hat, damit zu machen. Also ich hoffe, dass es da noch mehr gibt und man muss halt sehen, ob das jetzt eher die Hiddleston-Show wird oder ob Wilson tatsächlich eine große Rolle hat, weil das ist ja, also wenn man denn so einen großen Namen wie Wilson verpflichtet, wird man ihn wahrscheinlich auch prominent einsetzen. Deswegen denke ich jetzt nicht, dass er irgendwie nach ein, zwei Folgen dann irgendwie weg ist.
Wir haben aber auch gesehen, apropos großer Name, und ich würde ihren Namen schon fast als groß bezeichnen hier, Gugu Mbatha Roy. Ich weiß nicht, ich werde sie wahrscheinlich falsch aussprechen.
Hast du ja?
Sprich du sie mal richtig aus, sorry.
Nein, nein, nein.
Also,
Warte, ich sage Gugu Mbatha Raw.
Raw, ach so, ich sage, glaube ich, mal Roy, habe ich, glaube ich, gesagt, aber ne. Und wir haben sie ja auch ganz fantastisch gesehen zuletzt, oder ich habe sie zumindest da gesehen bei Morning Show, ne, auch in einer sehr guten und wichtigen Rolle. Ich hoffe, ich verwechsel das gerade nicht.
Nee, ist sie.
Und hier fand ich, war sie wirklich nur sehr kurz zu sehen. Und ich hoffe, dass da noch ein bisschen mehr kommt. Aber ja, also man sieht auch, selbst in den Nebenrollen sind natürlich auch tolle Leute gecastet, ne? Absolut.
Ja, und es gibt halt auch so ein paar Best Dudes, also Casey, der Clerk, der nicht weiß, was ein Fisch ist zum Beispiel, den fand ich irgendwie ganz amüsant so als Nebenfigur. Und natürlich auch Hunter B15 oder B15 mit einer Darstellerin aus Lovecraft Country. Also da sind schon ein paar gute Leute mit dabei auf jeden Fall, das stimmt. Und es kommt ja später auch noch, den haben wir in der Pilotfolge jetzt nicht gesehen, Richard E. Grant dazu. Da bin ich mal gespannt, was der für eine Rolle spielen wird.
Kurze Frage. Es wurden ja zwei Screener, ne, zwei Folgen waren im Screener-Package sozusagen dabei von Disney. Hast du beide schon gesehen oder nur eine?
Nee, ich habe es mir diesmal, ich habe es diesmal anders gemacht, dass ich tatsächlich Woche für Woche das sehen möchte und da auch da ich ja auch die Einzelreviews so schreiben möchte, spare ich es mir jetzt auch für nächste Woche, damit ich auf dem Stand der Zuschauer bin und auch noch nichts vorwegnehme oder so, was ich jetzt gesehen hätte.
Cool. Ich habe nämlich auch nur die erste gesehen. Also wir sind sozusagen ganz clean wie die Zuhörer selbst, ne?
Ja, und den einen Tag war auch das Internet wirklich scheiße, da konnte ich nicht mal auf die Screener zugreifen, deswegen.
Stimmt, du warst hier von dem Shutdown da betroffen, ne?
Ja.
Wahnsinn. Ja, vielleicht kann ich noch was Kleines sagen, wie es aussieht. Also, weil ich finde schon vom Look her sah es sehr ungewöhnlich aus. Also, ich finde, wir haben so einen krassen 70er-Jahre-Vibe irgendwie da in der TVA-Welt. Ich finde, man sieht einfach bei den Disney-Serien, bei den Realserien, wie teuer die sind, ne? Also ich
Ja.
glaube, ne, weit über 10 Millionen pro Folge, du siehst einfach, wo das Geld hingegangen ist, ne? Die Sets, ne? Das ist schon, finde ich, sehr, sehr beeindruckend. Mir hat der Score auch wahnsinnig gut gefallen. Nicht jetzt ganz so gut wie bei Mando, aber ich fand auch, ich kam nachher echt rein. Und ich glaube, ich werde dann auch in Zukunft zu den Leuten gehören, die dann die Abspende wieder gucken, nur um den Score zu hören. Und ich fand ganz interessant, ich habe mal geschaut, wer den gemacht hat. Und zwar war das Natalie Holt. Und ich finde ja immer, also ich glaube, es gibt kein Handwerk im Film- und Serienbereich, wo so wenig Frauen immer noch vorhanden sind wie bei den Composers, also bei den Komponistinnen. Und ich finde, sie hat echt einen schönen Job gemacht, weil der gerade, und das ist mir am Anfang gar nicht aufgefallen, am Anfang dachte ich immer, das wäre so ein komisches Metronom, was da rumtickt. Aber nachher wird natürlich hundertprozentig klar, dass das eine tickende Uhr ist. Oder ne, etwas Ähnliches. Mhm. Und dann wird es sehr so sphärisch, fast so ein bisschen 80er. Es verwirrt auch ein bisschen. Ich glaube, das soll er auch, dass man nie so genau weiß, wo in der Zeit man eigentlich ist. Also 70er-Set, 80er vielleicht so sphärische Klänge. Und dann kommt so dieses Riesenorchester damit drauf mit Streichern. Also ich mag es wahnsinnig gern. Ich höre den auch schon in meiner Playlist.
Hast du spontan noch drei andere Komponistinnen? Mir fällt jetzt nur die Joker-Lady ein, die auch den Oscar, glaube ich, gewonnen hatte dafür.
Genau, das ist die Skandinavierin, ne? Die Isländerin, ja, glaube ich, den Namen ich auch nicht versuchen werde auszusprechen. Ja. Damals in den späten 90ern gab es immer nur eine Frau und das war Rachel Portman. Die hat sehr viel so Kostümdramen, die Kompositionen gemacht. Aber das sind, sage ich mal, auch so jetzt mittlerweile drei Frauen, glaube ich, die einzigen, die ich nennen könnte. Natürlich gibt es wahrscheinlich noch sehr viel mehr, aber es ist echt wenig immer noch.
Ja, schade, aber vielleicht wandelt sich das ja bald. Wäre zu wünschen wahrscheinlich. Mhm. Was ich bei Twitter gemacht habe, nachdem der Pilot online gegangen ist, ich habe mal gefragt, wer ist eigentlich euer liebster MCU-Schurke? Und eigentlich wollte ich die Netflix-Serien aussparen, aber ich habe sie zugelassen und habe überlegt, es gibt ja so diese drei, die allgemein hin als die besten gelten, Loki, Thanos und Killmonger. Und natürlich habe ich auch die Option offen gelassen, jemand anderen zu kommentieren. Aber bei 96 oder 95 teilnehmenden Stimmen haben trotzdem 51% für Loki gestimmt. 33% waren bei Thanos und nur 9,5% beim Killmonger. Das zeigt halt auch wieder so ein bisschen, wie beliebt Hiddleston, glaube ich, auch einfach als Figur ist, als Schurke, als Antiheld, wie man es auch nehmen möchte. Und dass es wahrscheinlich auch nur eine Frage der Zeit war, bis er irgendwie seine eigene Miniserie jetzt bekommt, auch in diesem ganzen sich verändernden Refugium oder Gefüge aus Disney Plus und MCU. Und ich muss auch sagen, ich schaue Hiddleston einfach gerne zu, wenn er macht. Also ich meine, mein großer Kritikpunkt an der Folge ist halt, dass es so ein bisschen Clipshow-mäßig und Recap-mäßig am Start noch war. Du siehst halt so einige alte Clips aus seinen größten Niederlagen und aus seinen Auftritten in Thor und Avengers und so. Aber es ist halt eigentlich auch die Aufgabe dieser Folge, dass du alle, die sich auskennen, auf den aktuellen Stand bringst und auch neue Zuschauer so ein bisschen einfängst und ihnen sagst, pass mal auf, das hier ist Loki, das ist seine weitere Reise. Und ich finde, das macht die Auftaktfolge eigentlich ganz gut. Es ist natürlich ein bisschen dialoglastig, aber mir hat das gefallen, weil ich erwarte jetzt nicht, dass Hiddleston irgendwie 50 Minuten lang akrobatische Stunts à la The Raid oder sowas macht.
Tanzt.
Ja, genau. Und deswegen fand ich das eigentlich einen guten Einstand. Jetzt ist halt die Frage, wie es dann weitergehen wird.
Ich fand es am Anfang auch klar, es war so ein bisschen der Infodump, ne, am Anfang. Und ich fand, was mich so ein bisschen störte, war, ich finde, Hiddleston hatte immer nur so einen Ausdruck im Gesicht, weißt du, dieses, wo bin ich, ne, Und ich meine, klar, kann man verstehen, situationsbedingt. Insgesamt wirkte er für mich noch so ein bisschen, als ob er spielt mit angezogener Handbremse. Also ich kann das Gefühl, glaube ich, schlecht beschreiben. Ich weiß nicht, ob er irgendwie einfach zu lange den Loki nicht mehr gespielt hat oder irgendwie vielleicht auch von der Regie, dass es da irgendwie komische Anweisungen gab. Aber ich hatte das Gefühl, das war noch nicht so ganz mein Loki, wie ich ihn in Erinnerung hatte in den Filmen. Und wie gesagt, ich hätte da fast noch ein bisschen mehr Loki-Time irgendwie geschätzt. Keine Ahnung.
Wie gesagt, aber liegt es nicht einfach daran, dass wir den 2012er Loki haben, der halt auf seiner megalomanischsten Phase war und nicht den entwickelten Loki, der sich halt auch nach Ragnarok und Infinity War halt wieder auf eine etwas bessere Seite entwickelt hat?
Ich weiß gar nicht, ob es, also so tief bin ich da ja gar nicht drin, ne? Sorry, wenn ich das mal sage. Ich hatte das Gefühl, dass es eher wirklich mit der Umsetzung zusammenliegt, dass er vielleicht noch nicht so ganz wieder drin ist oder dass auch in der Regie, wie gesagt, noch nicht so ganz klar war, wie die Rolle jetzt angelegt ist. Hattest du das nicht das Gefühl, dass er so ein bisschen handbremsenmäßig spielte? Mm-mm.
Ich habe es wirklich auf die, man muss sich, glaube ich, vor Augen führen, dass es halt wirklich zwei verschiedene Lebensphasen der Figur sind, auch wenn er jetzt halt irgendwie ein tausendjähriges oder wie alt auch immer Loki sein mag, gottgleiches Wesen ist. Aber es sind halt trotzdem Entwicklungsschritte, die er nicht kannte, die im Verlauf der Episode halt dazukommen, weil er halt noch nicht wissen konnte, dass Frigga, Spoiler, gestorben ist, aber das wissen die Leute ja auch, die Tor 2 gesehen haben, also es ist kein Spoiler. Ihm fehlen halt gewisse Informationen, auch die Versöhnung mit seinem Bruder und dann, wer ihn halt irgendwann mal umbringen soll, obwohl er zu der Phase ja quasi Thanos Handlanger ist, der ihm die Stones besorgt und so. Also es ist schon eine sehr interessante Ausgangslage, finde ich, weil du ja den alten, bösen Loki nimmst und ihn dann jetzt vor diese veränderten Tatsachen stellst. Und irgendwann muss er ja auch einsehen, dass er vielleicht gar nicht mehr zurück kann. Und dann muss er halt überlegen, was macht er jetzt?
Aber war der alte, böse Loki nicht doch relativ, sag ich mal, witzig? Weil ich hatte das Gefühl, dass die Jokes hier bei mir noch nicht so ganz funktioniert haben.
Gute Frage. Also so in Avengers war ja schon wirklich so, da gibt es die Stuttgart-Szene, wo er gesagt hat, kniet vor mir und sowas. Da war halt wirklich, wirklich machtbesessen. Da wollte er schon Midgard für sich haben. Und ich glaube, später gab es dann eher so die Entwicklung. Natürlich gab es auch diese Hulk-Szene, wo Hulk ihn nimmt und ihn dann auf den Boden schleudert und so in dem Film. Aber er hatte halt schon gerade seine ärgste Niederlage durch die Avengers eingesteckt. Und ich glaube, da war schon ein bisschen bedröppelt drüber. Deswegen finde ich es relativ passend, wie er gespielt wird.
Weil ich fand auch ganz interessant, als ich den Piloten gesehen hatte, bin ich danach natürlich in deine Review gegangen und habe mir auch so ein paar Kommentare angeschaut. Und ich hatte das Gefühl, dass da doch viele User bei uns in der Community so ein bisschen enttäuscht waren.
Ja, das kann schon sein. Ich weiß halt nicht, was manche erwarten. Das ist immer so die Sache. Und man weiß ja auch nie, wie die Leute die Figur finden, glaube ich. Es ist halt auch nur der Auftakt von 6 Folgen, ne? Deswegen,
Aber wollen wir schon mal versuchen, zu einem schnell Kurzfazit zu kommen, bevor wir dann ganz tief noch in die Spoiler gehen?
Ja, können wir machen.
Soll ich mal anfangen?
Ja, gerne.
Also ich habe ja schon so ein bisschen Kritik geübt. Also vielleicht mein größtes Problem war, dass es mich relativ kalt gelassen hat. Und ich kann noch nicht ganz genau definieren, woran es lag. Vielleicht, wie gesagt, an so vielen kleineren Punkten, vielleicht am Anfang dieser Infodump. Dann, wie gesagt, das bisschen zurückgenommene Spiel von Hiddleston. Ich fand, es wirkte so, als ob die sich noch finden, also suchen und finden müssen so ein bisschen. Oder wiederfinden, muss man ja fast sagen, bei ihm. Aber jetzt deine Erklärung mit den unterschiedlichen Zeiten, vielleicht sollte ich da einfach noch mal mehr in die Recherche gehen, ne? In die, wo wir uns da genau befinden, auf welcher Art des Spiels wir da genau sind. Trotzdem war ich insgesamt ein bisschen einfach emotionslos, was das angeht. Das hat mich so ein bisschen gestört, aber ich denke, das kann ja auch noch kommen. Was mir wahnsinnig gut gefallen hat, war, wie gesagt, waren die Set-Designs. Also klar, ist auch so ein bisschen fast eine Trope, ne? Wir haben ja öfter jetzt schon so Sci-Fi-Filme oder Serien, wo dann so 70er-Jahre-Sets genommen werden, weil das einfach natürlich wahnsinnig merkwürdig wirkt für das eigene Auge. Aber das hat mich wirklich eigentlich in jeder Szene fasziniert. Was haben Sie sich da für Sets ausgedacht? Was für Lampen sind oben an den Decken? Also ich fand die Decken sehr, sehr, sehr schön. Nicht nur Böden, sondern auch Decken, wenn man da mal drauf schaut. Also das hat mir super gefallen mit dem Score und allem drum und dran. Ich habe jetzt so ein bisschen Sorge, dass ich eigentlich wenig Bock habe auf so eine Timecop-Geschichte. Aber da, glaube ich, werden wir vielleicht gleich nochmal drauf zurückkommen. Das Einzige, was mir nicht gut gefallen hat, war dieser Rückblick, wo Owen Wilsons Charakter da irgendwie 1500 irgendwas ist, also im 16. Jahrhundert. Da fand ich das Set-Design echt ein bisschen schwach. Also ich fand, das sah null aus wie 16. Jahrhundert. Die Kirche und auch nicht die Person, die dort war vom Kostümdesign. Da denke ich, hoffe ich zumindest, dass wir in der Zukunft, wenn wir da in der Staffel irgendwie in andere Zeitebenen reisen, also geschichtlich wieder zurückreisen, dass wir da noch ein bisschen schönere, meiner Meinung nach, Sets bekommen. Aber insgesamt ich werde weiterschauen, aber ich bin jetzt nicht begeistert.
Okay, ich muss sagen, von den drei Piloten der MCU-Serien fand ich das den stärksten. Das liegt aber vielleicht auch daran, dass Hiddleston für mich von vornherein schon die bestcharakterisierteste Figur ist von allen Beteiligten, die wir bisher gesehen haben. Im Verlauf der anderen Serien hat sich da ein Charakterwachstum eingestellt und ich glaube, hier wird es auch nochmal so sein, aber an sich, wenn man Hiddleston nimmt, so als Figur schon, dann hat er halt schon das meiste erlebt von den anderen. Und ich finde auch, es ist relativ interessant, was wir hier sehen. Es hat mir wirklich gut gefallen, auch wenn es so diese Clipshow-Sache hatte, aber ich finde, es gibt halt wieder mal so einige kleine Szenen auch, da kommen wir dann im Spoiler-Teil vielleicht noch ein bisschen mehr zu, wo ich mir denke, ui, das könnte eine interessante Reise werden. Hiddleston spielt für mich, wenn man das im Kontext sieht, Und der ist ja auch durchaus kompliziert. Man muss ja manchmal diese Zeitebenen einfach verinnerlicht haben oder nochmal nachlesen. Spielt er relativ überzeugend. Und Wilson an sich ist auch für mich der passende Partner dafür. Dazu kommt dieser ganze Behörden-Bürokratiekram, den ich einfach super unterhaltsam fand. Und das zeigt halt auch mal, dass Star Wars in dieser Hinsicht da versagt hat bei den Prequels, weil so kannst du halt auch Behördenkram witzig inszenieren. Wobei manche Kommentatoren vielleicht auch recht haben, die Regeln in der TVA sind manchmal ein bisschen willkürlich, wenn du irgendwie einmal eine klitzekleine Versagenssache dir leistest, dann wirst du pulverisiert oder so. Das war vielleicht ein bisschen extrem. Und gleichzeitig muss man sich natürlich fragen, wenn Loki angegangen wird, obwohl er noch gar kein Verbrechen begangen hat, warum eigentlich dann die Avengers nicht und so? Das ist vielleicht noch eine größere Diskussion. Ich muss auch sagen, immer wieder stelle ich fest, dass Marvel Studios und Disney Plus für mich inzwischen die Heavyweight Champions sind, was den Look angeht. Also früher war ja mal HBO irgendwie eine Klasse für sich, aber inzwischen weiß ich, niemand kommt an Marvel Studios ran, was die Serien angeht, vom Look, von der Wertigkeit, vom Budget. Und das alleine beeindruckt mich jedes Mal wieder aufs Neue. Und ich kann mich da gar nicht satt sehen. Und ich freue mich halt auch, dass es jetzt nach dieser Corona-Durststrecke so oft so viel wöchentliches Marvel-Material gibt, was man genießen kann. Ja, deswegen guter Einstieg und ich bin gespannt, wie es weitergeht.
Ne, was die Wertigkeit angeht, gebe ich dir 100% recht. Ne? Also das ist jetzt gerade, wo wir vielleicht so als bestes Beispiel finde ich HBO The Nevers, was ja so ein bisschen finde ich vom, wo wir immer dachten, HBO hätte sozusagen gerade was Fantasy angeht, irgendwie die höchsten Budgets oder sehen am besten aus. Ich glaube, Nevers war teuer, aber es sah halt nicht so gut aus, wie wir es eigentlich erwartet hatten von HBO. Und da gebe ich dir absolut recht. Also hier die von dir genannten Disney-Serien, die sehen einfach, wie gesagt, du siehst einfach, wo das Geld hingeballert wurde. Ich habe aber manchmal das Gefühl, dass mich das halt auch deswegen manchmal so ein bisschen kalt lässt. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Das ist so ein Look, das erinnert mich so ein bisschen an diesen sehr cleanen Look von Apple TV Plus manchmal, weißt du, hier von
Okay.
dieser, auch Chris Evans-Serie, wo er so ein Anwalt ist. Wie hieß die
Defending
nochmal?
Jacob, ja.
Genau. Das ist, ne, das ist super slick und sieht super edel aus, aber ich finde es sehr kalt. Ich weiß auch nicht. Kommt dann vielleicht auch darauf an, welche Filter drüber gelegt sind. Und du hast absolut recht. Also hier, ne, die sehen einfach fantastisch aus. Also keine Frage. Ich habe aber manchmal das Gefühl, sie ruhen sich darauf auch ein bisschen zu sehr aus. Und ich glaube, deswegen fällt.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bei mir dann immer diese Emotionslosigkeit damit rein, was aber natürlich dann auch wieder vom Wissen, ne, vielleicht abhängt. Und bei dir natürlich ist das Wissen vorhanden, dann reagiert man ganz anders darauf. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir der Pilot von Falcon fast ein bisschen besser gefallen hat,
Okay.
weil ich die Actionszene einfach so wahnsinnig fand in
Ja, die ist
Falcon.
halt mega. Das ist mit das Beste, was actionmäßig irgendwie in den letzten 10 Jahren, glaube ich, im Fernsehen abgeliefert wurde.
So, und weißt du, dass wir das im Fernsehen überhaupt sehen können, ne? Was sozusagen sonst immer nur Kino oder große Leinwand war. Und inhaltlich fand ich es sehr viel dünner. Klar, Falcon insgesamt hat mir Falcon auch nicht so gut gefallen. Aber ich glaube, ich hatte noch mehr so Momente. Und bei Loki, wie gesagt, war ich so ein bisschen verhalten. Aber ich freue mich auch auf, wie es weitergeht. Also in dem Sinne keine Frage. Und WandaVision fand ich einfach von dem kreativen Ansatz her am interessantesten. Und da fand ich wirklich, dass auch wenn der Pilot schwierig war, war ich trotzdem irgendwie emotionaler näher drin.
Ja, ich muss ja sagen, ich habe WandaVision einfach auch viel Vorschusslorbeeren gegeben in dem Fall, weil das war ja schon von allen drei Serien der am schwersten zugängliche Pilot. Und wenn du, das hatten wir ja im Podcast erwähnt, wenn du mit diesem Sitcom-Stil überhaupt gar nichts anfangen kannst, dann bist du halt auch instant raus, glaube ich. Das haben wir ja oft genug auch in den Kommentaren gelesen. Deswegen fand ich das jetzt, das ist zwischen WandaVision und The Falcon and the Winter Soldier ist Loki auch fast mit die konventionellste Serie. Wobei es hier auch diesen Zeitreisefaktor gibt, den man nicht unterschätzen sollte. Und natürlich hast du mit Miss Minutes und der Cartoon-Sequenz und mit dieser neuen Marvel-Ecke, die da gezeigt wird, die ja wieder riesig wird wahrscheinlich und die auch eine Rolle noch spielen wird in Phase 4, wie es aussieht, hast du jetzt auch einen neuen Aspekt drin. Deswegen muss man mal sehen, wie verrückt es vielleicht noch zugehen wird.
Ich glaube auch, Adam, und ich weiß nicht, ob ich da vielleicht zu gemein bin, aber ich glaube auch, dass ich jetzt durch, ich weiß nicht, sollte Loki noch 2020 rauskommen?
Nee, ich glaube nie.
Nee. Ich habe nämlich das Gefühl, dass jetzt so ein bisschen der Trend eigentlich eher dahin geht, dass wir so ein bisschen ungewöhnlichere Superhelden-Serien sehen. Also von beginnend mit The Boys, irgendwie 18er, jetzt Invincible dieses Jahr, ja auch wirklich erfolgreich und sehr stark, auch auf Prime. Sweet Tooth haben wir gerade auf Netflix. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das sind, glaube ich, die Superhelden-Serien, die ich momentan lieber gucke. Und du sagtest gerade, genau, Loki ist sehr konventionell. Und ich glaube, das ist das, was mich vielleicht auch so ein bisschen unterbewusst stört, dass ich jetzt eigentlich bereit bin für eine andere Art von Superhelden. Und hättest du mir Loki hingelegt, irgendwie 2019, Anfang 2020, hätte ich gesagt, oh geil, super, ich freue mich so, ihn wiederzusehen. Jetzt bin ich so ein bisschen raus irgendwie.
Ich glaube, was in Marvel Phase 4 sehr viel passieren wird, ist A, Multiversum, ist B, junge Helden, ist C, diverse neue Helden, also im Sinne von Diversität, also dass du viel mehr Frauen hast, viel mehr People of Color, sieht man ja auch an Eternals, an Shang-Chi, wird man bei Mrs. Marvel sehen können. Das ist immer so ein Wagnis, was Marvel jetzt eingeht, das kann man auch eingehen nach 10 Jahren, nach über 20 Filmen und so, und deswegen wirst du da, glaube ich, die Abwechslung haben. Das wird, glaube ich, auch viele Leute vor den Kopf stoßen, hat es im Comic-Bereich auch getan, aber ich finde es spannend, dass man das jetzt sich auch trauen kann und dass man da neue Zielgruppen erschließt.
Ich finde das toll, Adam. Also wirklich, ich finde, Disney macht da echt einen guten Job und das haben wir ja auch schon bei hier Mandalorian gesehen, ne? Also die Regisseurin, die da auch für die erste Staffel schon und dann für die zweite noch viel mehr gebucht wurden. Also das, ich finde das wirklich eine ganz, ganz tolle Entwicklung. Ich hätte manchmal aber auch ganz gerne die Entwicklung im Storytelling.
Mhm, klar.
Und ich habe das Gefühl, da sind wir so ein bisschen stehen geblieben.
Ja, das kann schon ein bisschen sein, aber man muss halt auch sagen, was Marvel bisher noch nicht machen möchte, wo DC viel offener war, ist, dass man über PG-13 herausgeht. Und die Serien, die du aufgezählt hast, waren ja alle eher so ein bisschen drüber. Sweet Tooth vielleicht noch nicht, die Comic-Vorlage schon eher. Aber so Invincible, The Boys, Jupiter's Legacy, was ja auch schon abgesetzt ist, all das konnte dann so ein bisschen mehr in die düstere Ecke vorgehen. Und das möchte Marvel, glaube ich, auch gar nicht so richtig machen. Vielleicht bei Blade, ich weiß es nicht. Der Original Blade war ja ein Rated-R-Film, wobei Marvel da noch nicht so viel mit zu schaffen hatte direkt. Aber mal schauen, ob es vielleicht irgendwann auch mal, vielleicht Moon Knight, ich weiß es nicht, vielleicht, natürlich bei Netflix haben sie es auch gemacht, mit Daredevil und Luke Cage und sowas, Jessica Jones. Also sie haben es schon gemacht, MODOK, da gibt es schon so ein paar frechere Ecken und Kanten bei Marvel. Aber insgesamt hast du recht, man hat halt auch den Luxus, wenn du so ein Independent-Comic bist, wie jetzt irgendwie Invincible und The Boys, dass du halt Regeln überschreiten kannst. Und das traut sich Marvel vielleicht auch nicht, dass man da links und rechts irgendwie Figuren auf grausame Art und Weise tötet oder irgendwie Planeten kaputt macht oder so. Wobei natürlich der Snap jetzt auch, wenn man es mal runterrechnet, schon ein ziemlich traumatisches Ergebnis war. Oder der Blip, wie auch immer sie es jetzt bezeichnen. Ich weiß es nicht. Ich bin gespannt, wie es weitergeht.
Aber dann lass uns doch mal in den Spoiler-Teil gehen, oder?
Ja.
Spoiler, weil jetzt, Adam, ich frage mich ja wirklich, das musst du mir jetzt einmal erklären. Also erstmal, wir haben diese Bürokratie da in dem Zeitministerium, wo ich denke, ist jetzt auch nicht so eine neue Trope. Ich habe das Gefühl, ich glaube, bei Umbrella Academy habe ich es zuletzt gesehen, würde ich jetzt sagen. Ich fand, es war auch sehr ähnlich, so von der, aber ich glaube, es ist auch einfach eine große, ne, in der Comic-Welt oder in der
Marvel did it first, ne? Muss man dazu sagen.
Okay, aber. Genau, das ist also eine bekannte Geschichte, aber deswegen war ich da jetzt, sage ich mal, nicht mehr so, oh, wie interessant und wie witzig, ne, jetzt so eine Art Zeitbürokratie da zu sehen.
Ja, Legends of Tomorrow, Doctor Who, alles hat sowas schon mal in irgendeiner Art und Weise gemacht.
Und ich will jetzt halt wirklich nicht, und da musst du vielleicht kannst du ein bisschen ausholen, wie das weitergehen wird, irgendwie anhand des Trailer oder anhand vielleicht der Comics auch. Ich will wirklich jetzt nicht so Time Cops sehen. Ich will nicht Owen Wilson und Loki sehen, wie sie irgendwie jede Woche irgendwie auf Zeitreise gehen, in irgendeiner anderen Zeitebene sind und dann irgendwie Loki sich selber jagt.
Weil ich es noch nicht gesehen habe, kann ich auch wirklich nur spekulieren, aber ich habe es auch in der Review erwähnt, das war halt meine Idee, dass es so sein wird. Es gibt nämlich bei der Secret Wars, bei dem Crossover, gab es so eine Serie, die hieß Thors. Da gab es viele verschiedene Thors aus verschiedenen Universen, also Lady Thor, der normale Beta Ray Bill und noch so ein paar andere. Und die waren dann quasi eine Polizeieinheit, die einen Mörder gesucht hat. Und wenn jetzt wirklich Loki, wie angedeutet von Mobius M. Mobius, also Owen Wilson, der Mörder ist, der darum geht, wobei wir ja nur so eine verhüllte Gestalt gesehen haben, dann könnte das natürlich sein, dass es sowas jetzt passiert. Man weiß es nicht, aber es wäre ja möglich, weil es gab auch davor Gerüchte, dass ein junger Loki gecastet wurde. Ich habe ja schon erwähnt, Young Avengers, da spielt auch ein Teenage-Loki eine Rolle. Dann ist halt immer die Frage, präsentiert man einen weiblichen Loki? Das wäre hier ja auch möglich, weil es in den Comics in der Vorlage existiert. Muss man mal sehen, was da die Idee ist.
Aber willst du das sehen? Weil ich zum Beispiel, also so Zeitreise ist jetzt nicht so meine liebste Sci-Fi oder Fantasy-Sci-Fi, würde ich eher sagen, aber je nachdem, wie man sich da streitet, Genre. Aber ich habe jetzt zum Beispiel auch sehr gern Timeless gesehen. Ich glaube, so hieß die, ne? Diese Network-Serie. Ja. Und wie gesagt, ich schaue sowas ganz gern, wo man dann in unterschiedliche Zeiten reist. Aber ich glaube, ich muss es jetzt nicht mit Owen Wilson und Loki sehen oder Möbius und Loki sehen. Aber klar, du hast schon recht. Also gerade wenn jetzt noch andere Lokis da auftauchen, gerade Lady Loki, also klingt schon super spannend, das, was du darüber erzählst, dann bin ich natürlich interessiert daran. Trotzdem bin ich so ein bisschen enttäuscht vorab, weil ich denke, diese Prämisse ist eigentlich eine Prämisse, die ich nicht sehen will.
Ich glaube, Into the Spider-Verse, beziehungsweise der heißt ja auf Deutsch Spider-Man A New Universe, hat vorgemacht, dass man mit verschiedenen Spider-Persons eine relativ unterhaltsame Geschichte erzählen kann, wenn du auch nur irgendwie halbwegs in diese Ecke abdriftest mit Loki, was ich ja nicht weiß, weil ich es noch nicht weitergesehen habe, könnte es ein unterhaltsames Ding werden. Vielleicht machen sie auch was ganz anderes und Loki muss einfach dem Täter nachreisen und wird dann irgendwie in verschiedene, Eras gebeamt und muss dann da irgendwie Hinweise finden oder so und der Mörder ist immer einen Schritt voraus oder sowas. Kann ja auch alles passieren. Man weiß ja auch noch nichts zum Schurken. Das ist ja auch immer so dieses Ding bei den Marvel-Serien bislang von Disney+. Der Schurke ist halt immer die Frage. Also du hast jetzt bei WandaVision haben wir ja lange spekuliert, wer es denn jetzt getan hat mit dieser ganzen Mephisto-Sache und Quicksilver und hast du nicht gesehen? bei Falcon and the Winter Soldier gab es das genau nochmal mit Walker und den Super Soldiers und so und dem Power Broker und Zemo. Und hier ist es halt wieder relativ offen. Ich weiß jetzt nicht, ob das vielleicht ein Schema ist, was ich dann abnutzen würde, wenn du so ein Rätsel um den Schurken machst. Da muss man mal sehen, ob sie vielleicht den Bogen irgendwie spannen, dass es irgendwie besser gelöst wird. Oder dass du vielleicht bei kommenden Serien direkt im Voraus sagst, pass mal auf, das ist der Schurke und der macht hier irgendwie seine Shenanigans und so läuft's ab.
Ich bin ja jemand, der den Schurken meist gar nicht interessiert. Also ich fand es spannend mitzubekommen und ich glaube, das war ja auch bei WandaVision, wie du sagtest, ne, das spannendste Moment eigentlich, dieses Mysterium. Ne? Worum geht es da eigentlich und wo sind wir eigentlich und warum sind wir da jetzt gefangen oder ähnliches? Du kennst mich, Adam, das interessiert mich eigentlich weniger. Ich habe immer dann das Gefühl, ich will die Folge sehen und die Folge genießen und die Dynamik innerhalb der Folge finde ich dann potenziell spannender.
Ja, aber du hast doch Daredevil auch genossen wegen Wilson Fisk und Jessica Jones wegen Kilgrave, oder?
Total. Also bei Kilgrave, deswegen fand ich ganz interessant, als du gerade fragtest nach deinem liebsten Schurken, fiel mir sofort Kilgrave wieder ein in seinem lila Anzug. Da würde ich aber auch sagen, war vielleicht auch so ein Einzelding zwischen der Chemie von beiden, ne? Also, dass das einfach hervorragend funktioniert hat. Aber jetzt, weißt du, hier auch Kilgrave, ja, ich fand ihn gut, aber es hat mich jetzt nicht, ich dachte jetzt so, geil, bester Schurke, ich will unbedingt wissen, was mit dem passiert oder so. Und Loki, wie du schon sagtest, ist ja immer so ambivalent. Ne? Ist er gut, ist er böse, was ist er ja, eigentlich? Eben. Ist er auf jeden Fall interessant zuzuschauen. Und wenn er jetzt ne, auf so eine Art Cop-Geschichte geht, um sich selber zu jagen oder ähnliche Formen von sich selbst, dann ist das natürlich auch eine schöne Geschichte. Ne? Also ich kann verstehen, warum sie die gewählt haben. Und du hast absolut recht. Also dann müssen wir einfach weiterschauen, wie die Folgen aufgebaut sind. Aber ich hoffe einfach so sehr, dass sie es einfach gut machen, dass da die Dynamik zwischen Wilson und Hiddleston auch wirklich funktioniert. Denn ich glaube, sonst wird es ein bisschen dünn und ein bisschen
altmodisch?
Ja, altmodisch, genau. Oder konventionell, das war dein Wort, das ist sehr viel besser. Mhm. Ich weiß nicht, irgendwie mache ich mir Sorgen.
Es gibt halt auch noch so mehrere Optionen, die zutreffen können. Das ist aber wieder so Internetspekulation, die man sich sofort macht, nachdem man solche Serien gesehen hat und Comics gelesen hat. Also zum einen ist ja der Name Kang, der ist ja schon besetzt mit Jonathan, ich glaube, er heißt Jonathan Mayers, der Mensch aus Lovecraft Country. Der soll ja ab Ant-Man 3 Quantumania den Zeitreisenden Kang spielen. Da wurde spekuliert, ob diese verhüllte Person vielleicht sogar schon ein Hinweis darauf sein könnte. Und dann ist natürlich auch immer die Doctor Strange-Sache so eine Sache. Also es gibt ja diese Szene in dem Piloten, wo Loki sieht, dass die Infinity Stones nur noch Briefbeschwerer sind. Und das ist für mich eine der stärksten Szenen im gesamten Pilot, wo ich auch mal ein bisschen nachdenken musste, aha, das ist jetzt aber ein ziemliches Ausrufezeichen für Phase 1 bis 3 vom Marvel Cinematic Universe, weil das heißt jetzt, die sind wirklich, die haben keine Bedeutung mehr. Und davor war es halt so, das ist so dieses große Ding und so. Auch so ein bisschen so ein Signal an die Zuschauer, ey, passt mal auf, wir machen ein neues Ding. Und Loki hat halt in den letzten 10 Jahren des MCUs immer danach gesucht oder irgendwie war untertan für jemanden, der danach gesucht hat. Und jetzt sieht er halt, jetzt ist die große Frage, sieht er, dass da großes Machtpotenzial ist, wenn du die Zeit beherrschst, oder ist da großes Machtpotenzial für deine eigene Läuterung, dass du dich als Held aufspielen könntest und vielleicht so inszenieren kannst. Sowas ist ja auch immer bei anderen Helden ein Motiv, dass du zum Beispiel, wenn du ein Lex Luthor bist und Superman besiegst, kannst du dich als Held inszenieren oder so. Solche Tropen gibt es ja auch immer in den Comics. Das ist für mich so ein bisschen die spannende Frage jetzt nach dem Piloten, in welche Richtung das gehen wird.
Aber interessant, dass du es sagst. Ich fand die Szene nämlich auch derbe stark. Und obwohl ich da jetzt nicht so tief drin bin, war mir schon bewusst, dass, wie krass bitte, dass so die mächtigsten Objekte, ne, des Universums da einfach in der Schublade rumliegen. Und zwar ganz viele davon. Ne? Das sind ja auch mehr, als man eigentlich dachte. Was mir dann nur durch den Kopf ging, und vielleicht habe ich das falsch verstanden, aber ich dachte dann immer, dieses Zeitministerium ist so mächtig. Und trotzdem hast du immer nur so 4 komische Cops, die ja so langsam hinterherlaufen mit einem Stock in der Hand.
Ja.
Die haben nur einen Stock in der Hand.
Ja, man muss die Wesen natürlich auch erstmal so einfangen, und da hat man ja den Zeitfaktor als Bonus, sonst könnte ja Loki auch entkommen, prinzipiell, aber wenn du ihn überrascht, kannst du ihn auch festnehmen und dann kontrollieren, das ist ja so dieses eine Ding. Und Owen Wilson sagt ja auch, dass Magie in der Zeitblase keinerlei Macht oder sowas hat. Da genau, hast du ihn natürlich auch direkt ausgebremst.
Das habe ich schon verstanden, aber dann dachte ich mir, es kann nicht wahr sein, für euch sind hier Infinity Stones Briefbeschwerer und dann hast du Polizisten, die noch nicht mal eine Pistole haben, also die noch nicht mal eine Entfernungswaffe haben.
Ja.
Dann mach doch lieber eine Pistole, also was Schießendes da draus, statt nur einen Stock, wo du auch noch irgendwie einen Meter Abstand haben musst. Ja. Aber klar, das ist jetzt, ne, da puppe ich jetzt irgendwie auf hohem Niveau rum. Aber ich finde es ja süß, dass mir auch bewusst war zumindest, dass diese Schubladenszene und auch der Tesseract, heißt der so, dass der da einfach so rumliegt. Ne? Das war ja auch, das haben wir ja auch schon Filme über Filme gejagt, oder? Das doofe Ding.
Genau.
Interesting. Ja, aber ja, was wünschst du dir denn? Also was wünschst du und wovor hast du Angst?
Ich bin da offen. Ich habe ja gelernt, dass man immer viel spekulieren kann und sich auch irgendwie Easter Eggs versteifen kann, die dann irgendwie doch nicht eintreffen. Hier hat man ja jetzt auch wieder den Teufel an die Kirchenwand gemalt in der einen Szene im 16. Jahrhundert, um dann wieder so eine Mephisto-Anspielung zu machen, die dann wahrscheinlich doch nie passieren wird oder so. Genau wie bei WandaVision. Also ich lasse es ein bisschen auf mich zukommen. Ich mag die Spekulation und den Ride meistens sehr gerne. Und im Endeffekt wird, glaube ich, nie die, also man wird ja nie richtig befriedigt, was so diese Spekulation angeht, weißt du? Und deswegen will ich mich darauf gar nicht versteifen oder so. Ich möchte einfach mal sehen, was sich die Macher ausdenken. Ich wäre offen für so eine Multi-Loki-Sache. Ich wäre offen für so eine Timecop-Geschichte tatsächlich auch, wenn sie denn abwechslungsreich genug ist. Ich wäre offen für Loki zerbricht die Sacred Timeline und ist somit verantwortlich für die Ereignisse aus Doctor Strange and the Multiverse of Madness, wo du dann irgendwie ganz viele verschiedene Paralleluniversen hast oder sowas und Wanda und Doctor Strange und Loki alle in einem Film. Ich bin down for whatever, muss ich dazu sagen. Was ist meine größte Angst? Ja, dass man eine langweilige, konsequenzlose Serie vielleicht macht, aber das glaube ich fast nicht. Könnte natürlich sein, muss aber nicht.
Erzähl mir noch mal ganz kurz, oder erzähl den Usern vielleicht ja auch, was hat denn dieses komische blaue Kaugummi zu tun? Was für ein Easter Egg ist das?
Blaue Kaugummi?
Ja, als sie da im 16. Jahrhundert sind, da hat doch dieser Junge oder dieses Mädchen oder dieses Kind, Jugendliche, hat doch da so ein blaue Zähne und hält dann so ein Bubblegum oder irgendwas in der Hand.
Ja, ich glaube, das sollte eine Loki-Anspielung sein, weil Loki ja in Wirklichkeit ein Eisriese ist aus einem der neuen Welten in Asgard, Midgard und wie sie alle heißen, Muspelheim und so. Und darauf war das, glaube ich, eine Anspielung.
Und dann zweite Geschichte, das fand ich ja ganz interessant. Wir sehen noch diesen kurzen Flashback, wo Hiddleston als Loki da dieses Flugzeug entführt.
Ja, D.B. Cooper.
Genau, und ich hab von dieser Story noch nie gehört. Kanntest du die Geschichte?
Ich kannte sie so grob, aber ich habe dann noch mal ein bisschen nachgelesen. Das war halt so ein Mensch, der tatsächlich mal in einem Flugzeug gesagt haben soll, ich habe eine Bombe, und dann mit $200,000 geflohen ist mit so einem Flugzeugabsturz. Und hier haben wir halt diese Asgard-Connection mit Heimdall, der ihn dann wegbeamt. Ich weiß nicht, ob das sein soll, dass er seine Shenanigans quasi beendet hat oder ob er mit ihm unter einer Decke steckt und Reichtümer nach Asgard bringt. Aber Asgard hat ja eigentlich viele Reichtümer, deswegen weiß ich nicht. Genau, war halt ein witziger Einfall.
Ja, ich fand das nämlich auch ganz interessant, weil ich das nämlich, also ich wusste das auch nicht, du sagst genau, wie es ist, denn das Interessante daran ist, dass der Dan Cooper oder D.B. Cooper wurde halt, der ist dann da runtergesprungen, anscheinend aus dem Flugzeug, auch bei schlechtem Wetter, und wurde nie wieder gefunden. Also sie haben dann irgendwann $5,000-Noten von den 200.000 damals in den 70ern gefunden, aber ihn nicht, und bis heute ist es halt ein Riesenrätsel, wer dieser Typ war. Und das fand ich natürlich ganz interessant, weil was mir dann erst bewusst wurde, D.B. Cooper, Adam, da klopft ja mein Twin Peaks-Herz ganz groß. Special Agent Dale B. Cooper. Und dann dachte ich mir okay. deswegen wurde der Name gewählt. Also,
wirklich, ja.
Ne, ich würde ja behaupten, ich habe mich sehr intensiv mal mit Twin Peaks auseinandergesetzt, aber ich habe mich nie hinterfragt, warum D.B. Cooper, ne? Aber das fand ich ganz, ganz interessant, weil sowas mag ich ja auch immer gerne, wenn ich eine Serie habe, wo ich danach dann irgendwie in so einen kleinen Deep Dive gehen kann, weil ich irgendwas noch nicht weiß.
Vielleicht planen sie ja auch sowas, dass es so ein bisschen Quantum Leap mit Loki ist, dass er dann so sich als Person aus der Geschichte ausgeben muss und dann irgendwie so ein paar Zeitreisepannen wieder gerade biegen muss. Wäre ja auch eine Option, die man machen könnte.
Und das meine ich eben. Gib mir wieder so eine alte Network-Serie wie Timeless, weißt du? Jede Folge ein neues Jahrzehnt und ein neuer Auftrag in der Vergangenheit. Aber dann muss ich nicht, weißt du, 100 Millionen ausgeben für Loki, weißt du?
Ja, kann man schon machen.
Aber das, ja, wer weiß, aber wenn es so wird, klar, wenn es dann ein toller Case of the Week mehr oder weniger wird, dann habe ich natürlich Bock drauf. Interesting. Ja. Wir werden sehen. Mehr habe ich, ich habe noch einen Punkt, den fand ich ganz interessant. Die Eröffnungsszene, wo dann Loki da in der Wüste Gobi erscheint. Da musste ich ja wieder an diese ganzen Making-of-Videos denken von Star Wars, ne, Mandalorian, weil ich denke, das haben sie ja auch wieder mit diesem krassen, ne, wie heißt das, mit der krassen neuen Technik da gedreht.
The Volume.
Genau, ne, wo die ganzen Hintergründe da mit Unreal Engine irgendwie aufgebaut sind. Ich muss sagen, und ich will nicht wieder hier die kritische Rumpuperin sein, ich finde, es sah nicht so gut aus wie bei Star Wars.
Also ich wurde an Iron Man Nummer 1 erinnert. Da gibt es ja auch so eine Szene, wo Tony Stark seine erste Iron Man-Rüstung macht und dann auch so quasi in der Wüste landet. Ich glaube, das war eher so dieses kleine Callback daran. Ich habe jetzt irgendwie nicht gesehen, dass es irgendwie schlechter aussah als sonst.
Nee, weil sonst finde ich, bei Star Wars sieht es ja wahnsinnig gut aus. Ne? Also da ist vielleicht aber auch so mein Disbelief, weißt du, weil ich in Star Wars-Welt bin. Und klar, Marvel-Superhelden ist auch irgendwie eine Fantasy-Welt, aber sie ist ja doch noch realistischer als Star Wars, ne, die Welt. Ja. Oder näher an unserer, sag ich mal, Gegenwart. Ich fand es nur ganz interessant, weil ich würde behaupten, dass bei Star Wars vielleicht, also achtet mal bitte drauf, schaut mal hin. Ich finde auch, dass die Proportionen irgendwie nicht ganz stimmten. Irgendwas war da mit der Szene, fand ich komisch. Und vielleicht gibt es da irgendwie einen technischen Zuhörer, der da irgendwie versierter ist, der mir sagen kann, warum ich da irgendwie Probleme hatte mit der Szene.
Hatten wir schon mal in einem Podcast erwähnt? Ich weiß es gerade gar nicht. Es gibt ja jetzt auch bald die neue deutsche Säge, der Darkmacher, beziehungsweise internationale Säge. Wie heißt die? 1899 oder 1895?
99, glaube ich, ne?
Die werden auch ein Volume benutzen, was jetzt im Potsdam-Babelsberg aufgebaut wurde. Also da kann man auch gespannt sein, wie die Technik außerhalb von Star Wars denn mal zum Einsatz kommt. Denn das ist ja einfach wirklich beeindruckend. Ich habe neulich auch wieder so ein VFX-Artist-React-Video gesehen bei YouTube, wo sie gezeigt haben, wie das denn alles geplant wird und so bei Mandalorian und den Star Wars-Serien. Und es ist schon beeindruckend. Und da habe ich mir halt wirklich die Frage gestellt, was wäre, wenn diese verdammten Prequels nicht vor Greenscreen entstanden werden, sondern auch mit dieser Volume-Technik. Und da bin ich dann so ein bisschen ins Schwelgen gekommen, weil ich glaube, da wäre einfach viel mehr vom Acting drin gewesen, als es damals der Fall war. Also es ist so ein bisschen auch der Fall von, da war George Lucas vielleicht seiner Zeit technisch gesehen zumindest voraus. Wobei die Drehbücher da natürlich auch so ihre Schwächen hatten.
Ich wollte gerade sagen, also ich fand die Drehbücher waren das schlimmere Problem als die Technik.
Ja.
Meiner Meinung nach.
Aber du hättest nicht mit einem Tennisball oder sowas acten. Das ist so das Ding.
Stimmt. Aber das war ja ganz interessant. Du hast recht, ne? Die neue Dark-Serie, ne? Von Baran Bo'Odai und Bo'Oda und Jantje Friese, ne? Stimmt. Ach, vielleicht kriegen wir da irgendwie mal ein Set-Visit oder so, weil ich würde das nämlich auch wahnsinnig gerne mal sehen. Krass.
Ja. Frag mal an.
Ja. Oh je. Jetzt gerade in Corona auch noch, ne? Wo alle immer noch, was ja immer noch schwierig ist. Aber du hast recht. Und ich fand es irgendwie auch interessant, dass Babelsberg jetzt auch so eine, ne, das Setup hat dafür. Finde ich super.
Und ich glaube, Netflix hat finanziert. Sonst hätte sich das Babelsberg nicht leisten können. Ich glaube, das stand auch so in der Pressemitteilung dazu.
Wahnsinn, ne, was das kostet. Aber ja, super, super, super spannend. Und gerade wenn es jetzt so in historische Geschichten geht, auch mit verschiedenen Backgrounds. Also ich bin wirklich, wirklich gespannt, was damit zu machen ist. Und ich meine, das kann hier ja auch, ne, bei jeder Zeitreise, in jeder Zeitlinie wieder zum Einsatz kommen.
Ja.
Interesting. Ja, cool. Adam, nice. Ich habe nichts mehr.
Vielleicht noch so der übliche kleine Ausblick auf das, was bei Marvel in der nächsten Zeit auf uns zukommt. Nach Loki, Black Widow am 9. Juli im Kino und noch als PVOD bei Disney Plus, denn die Kinos haben jetzt auch in Deutschland langsam wieder auf. Im September dann Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings nur im Kino. Es folgt dann sogar noch Eternals ab 5. November im Kino, Spider-Man No Way Home im Dezember im Kino.
Oh Gott.
Und dann 2022 im März Doctor Strange and the Multiverse of Madness und viele weitere Filme. Und im Disney Plus Bereich soll ja eventuell noch auf jeden Fall im August What If kommen, die Zeichentrickserie rund um so alternative Szenarien im MCU und Mrs. Marvel und Hawkeye, die für 2021 grob geplant sind, während She-Hulk, Moon Knight und Secret Invasion jetzt, glaube ich, langsam so gedreht werden. Einfach nur so als kleiner Ausblick.
Aber das heißt, es kommen jetzt noch 4 Filme sozusagen dieses Jahr?
Ja, der 4. ist halt nicht direkt Marvel, sondern halt auch mit Sony-Beteiligung. Ne?
Aber Wahnsinn. Wahnsinn,
Adam. Müssen sie halt nachholen, weil es jetzt klar 2 Jahre dann nichts gab.
Na gut, ich meine, Eternals, der Trailer, den Trailer fand ich ja unterirdisch, aber ich weiß nicht, wie...
Das macht mir halt am größten Angst oder am meisten Angst tatsächlich, weil Inhumans Vibes und ich glaube, das geht vielen Leuten so. Wobei der Cast natürlich sehr viel besser ist, aber es sind halt so Parallelen vorhanden und vielleicht kann uns Marvel ja eines Besseren belehren, aber irgendwie so ein bisschen, das ist so, das, da muss man die Zuschauer erstmal überzeugen, dass das irgendwie was Cooles ist. Auch weil es in den Comics wieder obskur ist, aber da denke ich mir immer, das war Guardians of the Galaxy auch irgendwann mal und sie haben es trotzdem geschafft.
Stimmt, ne? Da denkt man immer an das Positive, aber Eternals, ich fand es auch technisch, also ich weiß nicht, was bei dem Trailer los war.
Und
ich
Chloe, ne? Muss man ja auch dazu sagen. Als Regisseurin.
Ach ja, stimmt ja. Oh Gott. Na gut, oh Gott, ja, macht mir auch Angst. Aber interesting, Adam. Das heißt, dass wir bald vielleicht wieder in eine Pressevorführung gehen für einen Marvel-Actionfilm, oder?
Wirklich.
Oh, spannend, spannend. Na Judy, aber das heißt sozusagen, Loki ist jetzt die letzte große Serie auf Disney Plus. Original-Serie, ja, ne?
Bis Hawkeye oder so kommt.
Marvel-Serie, genau. Ja. Sorry, das ist die bessere Formulierung. Denn ne, FX, Hulu, die Lizenzen kommen jetzt ja alle noch also in diesem Jahr, ne? Also um das S-Wort-Portal einfach zu befüllen. Why the Last Man, vielleicht ja auch zeitgleich mit US. Da bin ich ja sehr gespannt. Kurz eine Klammer nochmal oder Rückbezug zu dem, was wir vorhin besprochen hatten. Why the Last Man wäre ja auch so ein Beispiel gewesen, was mindestens ein 16er-Titel gut gestanden hätte. Und jetzt frage ich
mich, muss, ja.
Ist es nicht eigentlich auch ein 16er-Titel?
Doch, klar.
Ja, ne?
Ja.
Da werde ich ja dann vielleicht wieder befriedigt werden, dass dann auch bei Disney durch die Hintertür von FX, also ne, Kauf von Fox und Übernahme von FX, dann halt dort auch wieder meine, sag ich mal, anderen Superhelden-Serien zu sehen sind. Spannend.
Beziehungsweise einfach Comic-Adaption, weil Why the Last Man ist ja einfach
nur
High-Concept-Comic.
Stimmt. Ach, spannend. Na gut, aber das heißt, wir haben, glaube ich, weiterhin viel zu besprechen, Adam.
Ja.
Cool.
Dann hast du denn eigentlich einen Serientipp noch? Sonst haben wir doch manchmal auch mit einem kleinen Serientipp oder mit einem Streaming-Tipp abgeschlossen.
Ja, vielleicht schon. Gute Frage. Ich kann neulich vielleicht einen kleinen Podcast-Plug nachmachen. Ich hatte einen schönen Podcast aufgenommen mit Nadja zum Friends Reunion und generell zu Reunions und Specials generell.
Also Pivot.
Ja, genau, Pivot. Aber um da auch mal so ein bisschen vielleicht das mal einzuordnen, welche Arten von Reunions, Specials und hier Zoom-Revivals oder Specials, wie auch immer wir sie definieren, wir da eigentlich haben mittlerweile auf dem Markt. Denn ich weiß nicht, ich habe dann irgendwann mal so eine Liste gesehen, dass es irgendwie, ich glaube, 20 so Zoom-Specials gab in Corona.
Ja.
Und da machen Nadja und ich mal so ein bisschen bisschen Licht im Dunkeln, glaube ich, bringen wir da so ein bisschen rein und besprechen natürlich Friends und die das Vermächtnis von Friends und was es eigentlich bedeutet. Deswegen würde ich jetzt eigentlich mich bei dem Plug belassen. Hast du denn einen Serientipp?
Ich kann dich auch nochmal pluggen. Bei Bada Binge warst du ja neulich wieder zu Gast. Da gab es ja zwei Teile mit Besprechung von Love, Death and Robots und Invincible und He-Man und was war die letzte Serie, die noch gefehlt hat?
Game of Thrones.
Game of Thrones ist Spin-off, genau.
Kurze Frage, ja? Adam, haben wir einen Fehler gemacht bei Invincible? Irgendeinen Comic-Fehler?
Nee, ich glaube nicht. Ich weiß nicht.
Und ganz süß, da war ein ganz süßes Kommentar oder Kommentator, der meinte, könnt ihr nicht auch mal Adam von den Serien-Junkies einladen?
Oh!
Ja, deswegen. Also vielleicht ein kleinen Plug.
Vielleicht nächstes Jahr.
Na? Also wenn du mal in Hamburg bist oder wenn wir dich nach Hamburg schicken dürfen, dann würde ich mich ja auch freuen. Dann kannst du dich battlen, weißt du? Könnt ihr so ein Comic-Battle machen, Alvin und du, weißt du? Wer weiß mehr? Ja.
Das wäre natürlich mal was. Was ich gerade für einen kleinen Tipp angeboten hätte, ist Eden, ein vierteiliger Anime-Titel von Netflix, über eine Welt, die von Robotern bevölkert wird und wo plötzlich ein einsames Mädchen erscheint, was irgendwie als einer der wenigen letzten Menschen gilt. Die wird dann von Robotern großgezogen und muss dann die Welt erkunden, ob es vielleicht doch noch andere Menschen gibt. Wirklich relativ sweet. Vier Teile, so 25 Minuten, kann man sich mal anschauen. Sweet Tooth fand ich auch ganz nett von Netflix. Habe ich auch vorab gesehen, da habe ich eine Staffel-Review zu geschrieben. Comic-Vorlage ist ganz anders als die Serie dann, sondern die Serie ist sehr viel märchenhafter. Und ich weiß gar nicht, ob ich über das andere schon jetzt sprechen darf, aber es ist eine zweite Staffel von einer animierten Serie von Apple, die mich wieder sehr glücklich gemacht hat. Dann könnt ihr jetzt, glaube ich, sehr auf den Titel schließen.
Ich weiß, was
schließen.
Es ist, ja. Das hat mit New York, glaube ich, zu tun, oder?
Ja.
Kurze Frage noch, hattest du auch bei Sweet Tooth so ganz starke Last of Us-Vibes?
Bisschen schon, ja. So Last of Us, Pushing Daisies, The Road, ja, das alles hat man da, glaube ich, ein bisschen drin gesehen. Und es ist auch wirklich sehr viel wärmer als das Comic, was so wirklich so harsch ist und so brutal und so ein bisschen. Der Vater ist da auch gar nicht so ein netter Charakter, sondern eher so ein religiöser Spinner fast, muss man sagen. Und deswegen hat man hier so ein paar Änderungen gemacht, die, glaube ich, ein bisschen massenkompatibler einfach waren.
Ich bin noch nicht ganz durch, aber vielleicht, ich weiß ja nicht, ob die Hörerschaft auch Interesse hätte, wenn wir mal über Sweet Tooth sprechen würden. Ihr könnt uns ja schreiben sonst, ne, an podcast@serienjunkies.de, ob ihr Sweet Tooth noch haben möchtet oder nicht.
Genau. Und sonst immer sind wir sehr dankbar über Bewertungen bei Apple Podcasts. Hanna veröffentlicht die ja dann auch bei Twitter. Ich habe mir gerade ein bisschen angewöhnt, Umfragen bei Twitter für mich zu entdecken über Food und über Serien. Nehmt doch da gerne rege teil. Ansonsten natürlich unsere ganzen Reviews und News immer auf serienjunkies.de und genau. Wie Hanna gesagt hat, podcast@serienjunkies.de für Feedback oder Kommentare hinterlassen, wo es möglich ist.
Ja, sweet. Ich bin weiterhin @mediahure, @mediawhure bei Twitter und Instagram, wobei ich, nachdem ich jetzt das Bo Burnham Special gesehen hatte und hier, was ist das, Instagram of a white female oder wie heißt das, of a white woman's Instagram, so rum, kann ich, glaube ich, nichts mehr posten bei Instagram.
Oh oh.
Ja, also das wäre vielleicht noch so ein kleiner Tipp am Rande. Ne? Bo Burnham, wer da doch ein bisschen deprivill, aber brillante Depressionen sehen möchte, ist auch bei Netflix. White Woman's Instagram, interesting. Du bist ja auch bei Twitter zu finden und Instagram.
Genau, ich bin Awesome Aunt da. Oder vielleicht findet ihr mich auch unter dem Handle Adam Plus. Ich weiß gar nicht, ob die Instagram-Suche da funktioniert. Ach ja, falls ihr Interesse habt an einem neuen Business-Podcast zu den ganzen Mergern und so, schreibt es uns auch gerne, lasst es uns wissen bei Twitter einfach. Vielleicht kriegen wir da noch irgendwie die Tage was hin. Das wäre ja ganz spannend. MGM und Amazon und Warner Brothers Discovery und weiß nicht, NBC Universal und Paramount Plus vielleicht irgendwann mal sehen, wen sich Apple schnappt. Da gibt es ein paar spannende Entwicklungen, die wir vielleicht mal angehen könnten.
Disco Max, ne? Wie ich sie ja immer noch nennen würde. Discovery and Warner. Na, schauen wir. Ja, also dann war's das, ne? Ciao, ihr Lieben, bleibt gesund.
Jo. Ciao.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.